Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und ihr seid auch diese Woche mit uns down, mit dem Sound aus Hamburg City, dem die Sportfans vertrauen.
Ja, Malte, wir wohnen immer noch in Hamburg. Wir haben uns noch nicht nach Katar abgesetzt, wie Gianni Infantino, der FIFA-Präsident. Der hat jetzt ein Haus, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Doha gemietet und zwei seiner Töchter dort eingeschult.
Ja, aber ist doch gut, wenn Gianni jetzt in Katar vor Ort ist, persönlich einfach mal nach dem Rechten guckt.
Ja, der überwacht bestimmt höchstpersönlich die Baustellen dort und sorgt dafür, dass keiner mehr ums Leben kommt und alle Menschenrechte eingehalten werden. Ach, wie schön wäre das.
Wer könnte das besser als der FIFA-Präsident? Ja, aber ganz ehrlich, das meiste ist da eh schon fertig. Jetzt wird ja auch die Chance dann auf, ja, es ist ein bisschen makaber, aber auf weitere Opfer dann immer geringer von Tag zu Tag, sodass am Ende sicherlich ganz dreist Infantino einfach sagen kann, es hat sich alles verbessert. Es hat keine Probleme mehr gegeben, ist keiner mehr umgekommen, weil er da war.
Ja, richtig. Es ist schlimm. Diese Probleme werden wir so nicht in den Griff bekommen. Probleme an sich ist aber ein gutes Stichwort, denn auch der BVB hat Probleme. Erling Haaland, der hat ein Problem mit dem BVB, sozusagen mit der Spitze des BVB, denn die haben angeblich ihn ziemlich unter Druck gesetzt. Da reden wir gleich drüber.
Darüber sprechen wir wirklich gleich. Außerdem hoffentlich letztes Mal auch über Novak Djokovic, ehe dann Down Under der Sport endlich das Sagen kriegt.
Ach, Australian Closed, habe ich gelesen. Ja, genau so ist es. Ja, also der, wir wollen natürlich da jetzt gleich dann auch noch drüber reden, aber das Sagen bei Werder hat seit einigen Wochen Ole Werner und darüber sprechen wir auch gleich, denn der trifft offenbar den richtigen Ton bei den Hanseaten. Ja, und erinnert schon an Legende Otto Rehhagel, hochgegriffen, aber mal gucken mal drauf.
Könnte in die Richtung gehen. Außerdem berichten wir von Karl Geiger, der kurz vor Olympia offenbar wieder ansteigende Form zeigt.
Ja, und wir haben Top und Flop natürlich wieder mit dabei und der Blick zurück in die Sportgeschichte auf eine Boxlegende, die heute 80-jährigen Geburtstag gehabt hätte. Und dazu sagen wir natürlich, wie immer, guten Morgen. Hier ist Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst, vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Erling Haaland hat, kann man fast schon so sagen, die Schnauze voll, oder? Der meckerte nach dem Kantersieg gegen Freiburg über das Verhalten der Dortmunder Bosse. Er fühle sich unter Druck gesetzt, dass er sich jetzt entscheiden und ihm erklären müsse, wo er seine sportliche Zukunft sehe. Warum macht er denn das jetzt ausgerechnet?
Tja, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Also vielleicht will er sich damit für andere Clubs noch interessanter machen oder einfach signalisieren, dass er in Dortmund nicht mehr glücklich ist, so nach dem Motto, hey, ich will hier weg, ruf doch mal an. Aber vielleicht ist ihm auch der ganze Rummel um seine Person dann doch etwas zu groß geworden, vielleicht aber auch ein bisschen zu Kopf gestiegen.
Naja, das kann natürlich auch sein. Oder aber man hat ihn intern dann doch etwas mehr gedrängt, als die Dortmunder Bosse das jetzt öffentlich natürlich auch zugeben wollen.
Kann natürlich auch sein, aber ist natürlich von unserer Position aus hier erstmal alles Spekulation. Aber nach allem, was man so hört, kann ich Haalands Kritik eigentlich nur ganz schwer nachvollziehen, wenn das alles so stimmt, was da kolportiert wird. Ist doch eigentlich nur logisch, dass man bei BVB gerne Klarheit hätte, ob er jetzt geht oder bleiben will. Also man müsste ja als Dortmunder Verantwortlicher dann im Worst Case ja auch irgendwo die Nachfolge regeln. Und da ist ja jetzt nicht unbedingt ein kleiner Fußstapfen, den er dahinter lässt. Und es hängt ja alles an Haaland. Der hat ja das Heft des Handels in der Hand. Das hat er sich ja dank seiner Ausstiegsklausel im Vertrag auch vom BVB zusichern lassen. Jetzt meckert er aber, dass er sich lieber auf Fußball konzentrieren würde.
Ja, ja, also da hat er ja da, also da hat er ja ein ganz klares Signal gesetzt, ne? Ist es nur aus ihm rausgesprudelt oder war das doch vielleicht eine knallharte Taktik? Denn in Not war er in dem Moment nicht nach so einem 5:1. Naja, passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen, denn angekündigt war ja, dass Spieler und Verein eigentlich im Januar oder Februar sprechen wollten. Also in dem Zeitraum, in dem die Liga pausiert. Gibt's in dieser, also da gibt es diesen Interessenskonflikt, über den sich Haaland beschwert, da gibt es den ja gar nicht, weil da hat er sozusagen, da kann er sich nicht drauf konzentrieren, weil da ist nichts, worauf er sich konzentrieren kann, außer auf Vertragsverhandlungen. Und es kann ja auch nicht in seinem Sinne sein, solche Gespräche direkt vor oder während der wichtigen Wochen des Jahres zu führen. Also entweder jetzt, wo sie halt einfach auch die spielen, oder eben im April oder Mai, wo sie wirklich auch noch Titelchancen haben könnten, der BVB bestenfalls die wichtigste Zeit seines Programms zu absolvieren hat.
Ja, stimmt. Im Best Case tanzen sie dann ja noch auf 2, vielleicht sogar auf 3 Hochzeiten und dann zu sprechen, also dann hätten sie richtig Unruhe drin. Könnte aber auch, ja, dann auch nicht in Haalands Sinne sein und eine Entscheidung erst danach, das wäre für den BVB dann wieder komplett indiskutabel.
Na klar, also dann wäre auf dem Markt ja wohl keine annähernd so guten Ersatz irgendwie irgendwo verfügbar, oder jeder Profi muss wissen, dass irgendwann mal über die Zukunft gesprochen werden muss. Das muss auch Haaland wissen und die Situation ist bisschen blöd jetzt, ich weiß nicht, was das sollte, denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Am Timing muss er arbeiten.
Stand jetzt, aktuell.
Da geht's nicht nur ihm so, ne? Also während wir hier sprechen, da fliegen die Bälle bereits seit einigen Stunden bei den Australian Open. Und Novak Djokovic, Novak, wie man ihn auch nennt, mit VACC, ne? Englisch sprechende, ja. Der darf endgültig nicht mitspielen.
Ja, rechtzeitig vor dem ersten Aufschlag wurde diese wirklich zähe Posse dann doch noch beendet. Aber nicht nur das Image von Djokovic hat enormen Schaden davon getragen. Die Liste der Verlierer ist nach all dem, was da jetzt passiert ist, ziemlich lang.
Haben wir neulich ja auch schon mal angerissen, denn auch die australische Politik mit ihrem Kompetenzgewehr hat sich da jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, und Tennis Australia mit diesen ganzen unklaren Ansagen hat auch Schaden genommen. Naja, und das Turnier selbst zuletzt ja dann auch irgendwo.
Ja, aber man muss sagen, natürlich ist es vor allem Novak Djokovic selber, der der wirklich davon Schaden trägt. Er sollte jetzt den Flug zurück, mittlerweile schon beendet, aber eben auch die spielfreie Zeit mal nutzen, um sich Gedanken darüber zu machen und seine Haltung zu überdenken. Was ist da in der letzten Zeit passiert? Wie hat er das Ganze auch selbst auf den Weg gebracht und eingefädelt? Denn wer 1 und 1 zusammenzählt, also er wird schnell merken, dass ihm alle doch irgendwie, dass ihm der Gegenwind da entgegenblies. Warum? Weil, wenn man ein Profi ist und geimpft ist, dann hat man diese Schwierigkeiten nicht. Ist man aber ein ungeimpfter Profi, dann hat man genau diese Schwierigkeiten. Und zwar nicht nur in Australien, sondern ganz sicher auch bei weiteren Turnieren. Und da stehen ja einige an. Das Tennisjahr beginnt ja jetzt gerade erst.
Ja, und damit könnte ja letztlich vielleicht sogar seine ganze Karriere auf dem Spiel stehen.
Ja, der Ruf ist jetzt auf jeden Fall schon mal ruiniert, ja. Also bester Spieler der Welt, zumindest auf Rang 1 der Weltrangliste und auch mega erfolgreich, aber das alleine schadet nicht. Das reicht nicht aus. Es schadet ihm jetzt, was da passiert ist, und es ist einfach schade. Genauso die Tatsache, dass das ganze Turnier, die Australian Open, von dieser Posse komplett überschattet wurden und natürlich auch die Spieler jetzt natürlich Meinungen haben. Das wird natürlich auch diskutiert, also wird dieses Überschatten auch noch andauern. Und zwar das Turnier über andauern. Dabei sollten die Australian Open eigentlich viel wichtiger sein als jeder einzelne Spieler. Das hat übrigens auch Rafael Nadal gesagt in den letzten Tagen.
Und damit hat er auch natürlich komplett recht, denn auch ohne Rekordsieger Djokovic, also klar, der wird sportlich vermisst, aber er ist trotzdem Grand Slam Turnier, und da tun sich jetzt vor Turnierstart natürlich auch ganz viele spannende Fragen auf, mal fernab von dieser Djokovic-Posse. Kann Alex Zverev zum Beispiel seine starke Form mit einem Grand Slam Turnier endlich krönen? Gleich ab 9 Uhr greift er ja ins Geschehen ein.
Naja, erstmal hat er sich bei mir jetzt gerade nicht beliebt gemacht mit seinem Spruch, er finde, dass der Joker unfair behandelt wurde. Ja. Kann ich an der Stelle jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass er ihm vielleicht noch ein bisschen die Stange halten will, okay, aber da ist es besser, wenn man vielleicht einmal mehr die Klappe hält. Nadal hat sich da ganz anders positioniert und kann der vielleicht seine unvergleichliche Rekordjagd jetzt da jetzt vorlegen, die waren ja bisher gleich auf, wird Ashleigh Barty den Australiern den ersehnten Heimsieg bescheren, auch ein tolles Thema. Wie schlagen sich dann jetzt auch die aktuellen Senkrechtstarter, Emma Raducanu zum Beispiel, und schaffen es auch andere Riesentalente wie Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner, vielleicht schaffen sie es genau da, den großen Durchbruch und vielleicht so einen Überraschungscoup zu starten.
Ja, das ist gut, dass solche Fragen dann jetzt auch langsam mal wieder in den Mittelpunkt rücken, denn der Tennissport, der hat eben viel mehr zu bieten als Novak Djokovic. Deshalb sollten wir uns auf 2 Wochen Spitzentennis freuen und darauf, dass ja endlich nach diesen ganzen Verlierern, wir haben sie eben aufgezählt, endlich auch mal wieder Gewinner für Geschichten sorgen werden.
Ja, und dieses Turnier wird Geschichten bringen, wird Geschichte schreiben möglicherweise. Wir würden es uns ja wünschen für Alexander Zverev, der endlich mal ein Open gewinnt und mit dem Sieg natürlich auch auf 1 in der Weltrangliste.
Das noch nicht direkt nach dem Turnier, aber natürlich dann
vorliegen. Aber es wäre der Riesenschritt, ja, genau. Ja. Also all diese Geschichten und wirklich die genauen Zahlen, Daten, Fakten bekommt ihr natürlich hier auf meinsportpodcast.de. Die Kollegen von Chip und Charge, die kriegen das hin. Da hört ihr natürlich alles, was dort interessant zu berichten ist. Aktuelle Berichterstattung im Podcatcher eurer Wahl. Ach, ihr kennt das ja.
Top und Flop.
Top des Tages heute die Düsseldorfer EG, denn die hat das 234. Derby gegen die Kölner Haie gewonnen. Klar, mit 3:0. Und dieser Sieg, der dürfte die Düsseldorfer vor allen Dingen auch deshalb freuen, denn der hat die veritable Krise beim Erzrivalen nochmal deutlich verschärft.
Und das macht den Kölner EC zu unserem Flop des Tages. Die letzten 8 Spiele in Folge verloren, nur eines der letzten 13 Spiele gewonnen. Das ist eine Bilanz des Schreckens. Das sind keine Haie, sondern das sind Goldfische.
Stand jetzt aktuell.
4 Spiele, 4 Siege zum Einstand. Welche Trainer haben das bei Werder Bremen schon einmal geschafft?
Tatsächlich nur 2. Natürlich die Legende Otto Rehhagel vor über 40 Jahren und jetzt der neue Chefcoach Ole Werner. Der hat in seinen wenigen Wochen im Amt nämlich schon was geschafft, woran sich sein Vorgänger, wir erinnern uns, der Impfpassbetrüger Markus Anfang, über Monate hinweg die Zähne ausbiss. Er hat Werder bis auf 4 Punkte an die direkten Aufstiegsplätze geführt.
Dass Werder überhaupt nach nochmal 4 Spiele in Folge gewinnen kann, gab es auch seit 7 Jahren nicht mehr. Also was ist das für eine Horrorbilanz? Und damit hat Werner die Euphorie nach Bremen zurückgebracht. Wie hat er das geschafft, Malte?
Er hat die Mannschaft und den ganzen Club stabilisiert. Er hat dem Team vor allen Dingen wieder eine Struktur gegeben. Und das ist natürlich eine gute Basis. Er scheint auch seinen Stamm an Personal gefunden zu haben. Der wechselt nicht mehr so wild durch wie sein Vorgänger oder auch wie Kohfeldt in seiner Endzeit. Und bei Werner hat man den Eindruck, der schmiedet einen Plan und zieht ihn dann auch einfach durch. Und die Spieler, dadurch, dass er ihnen vertraut, sie immer wieder reinschickt, die Startelf nicht umschmeißt ständig, können sich einspielen, kriegen Sicherheit und Ruhe. Tja, und die Siege, da kommt dann eben noch dadurch auch ganz viel Selbstvertrauen obendrauf. Und dann hast du so eine Welle, auf der du dann einfach reiten kannst.
Naja, man muss sich aber bewusst machen, dass das eine Welle ist und Wellen möglicherweise eben auch abebben können. Aber genau das weckt natürlich insgesamt Begehrlichkeiten. Werder Torwartslegende Dieter Bodensky, der schrieb in seiner Bildkolumne schon von Aufstieg.
Ja, das sollte er Ole Werner lieber nicht lesen oder hören lassen. Der hat mich völlig zu Recht vor zu großer Euphorie gewarnt. Hat gesagt, schön mit so einem Sieg ins neue Jahr jetzt auch zu starten, schön auch so eine Bilanz zu haben. Aber er hat auch richtig angemerkt, dass seine Mannschaft jetzt gegen Düsseldorf erst in Unterzahl wegen eines Platzverweises der Düsseldorfer dann richtig ins Spielen fand und auch die Chancen dann erst richtig genutzt hat und am Ende dadurch dann auch 3:0 gewinnen konnte. Also sah am Ende dann souveräner aus, als es über weite Strecken war. Aber er hat eben gewarnt und legt da den Finger in die Wunde, wenn er sowas sieht und ist nicht von Euphorie total erfasst und dreht da selbst durch. Also der bleibt auf dem Boden und hat ja auch vom nächsten Gegner schon gewarnt, vor Paderborn. Gesagt, das wird ein ziemlich richtungsweisendes Spiel, ist es auch. Denn gewinnt Werder, können sie sich von einem gefährlichen Mitbewerber um den Aufstieg bereits um 5 Zähler absetzen. Aber das könnte passieren. Also ist ja erst nächstes Wochenende. Bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit.
Ja, genau das könnte. Aber das Hinspiel zu Hause ging mit 1-4 damals voll in die Hose.
Ja, und 4 Siege in Folge, muss man ja auch sagen, jetzt für Werder sind super. Aber es muss eben auch der 5. kommen. Es ist im noch nichts gewonnen. Man steht ja in Lauerstellung hinter den Aufstiegsplätzen, ist aber noch nicht drauf und die Saison ist ja auch noch lang. Und weil wir den Vergleich zu Rehhagel ja angestellt hatten, der hatte übrigens nach seinem Amtsantritt damals bei Werder 8-mal in Folge gewonnen. Also Werner steht da erst am, ja, ist irgendwie passend bei Werder, kleiner Wortwitz, am Anfang. Uah.
Heute in der Sportgeschichte.
So, jetzt keine Witze, jetzt kommen wir zu einem Mann, der heute 80 Jahre alt geworden wäre und der wie kein Sportler vor und nach ihm polarisiert hat und auch die Menschen bewegt hat. Muhammad Ali, die Boxlegende.
Ja, der größte Boxer aller Zeiten, der Jahrhundertsportler, hätte heute Geburtstag. Hätte ihn die Parkinson-Krankheit nicht im Juni 2016 aus dem Leben gerissen. Ein Mann, der vom Klassenclown zum Weltstar aufstieg und vom vermeintlichen Vaterlandsverräter zum Staatshelden wurde. Ali war eben mehr als nur ein dreimaliger Schwergewichtsweltmeister.
Genau, er war und ist ein Mythos und wird es wohl auch in 100 Jahren noch sein. Also er kam damals zum Boxen, als ihm, dem kleinen Cassius Clay, so hieß er ja früher noch, als Kind sein Fahrrad geklaut wurde. Er wollte kämpfen lernen, sich am Dieb rächen und kam dann zum Boxen und er lernte da schnell, weil er schnell war. Im Kopf, mit den Füßen, mit den Händen, mit dem Oberkörper und vor allen Dingen mit dem Mund.
Ja, ich werde eines Tages der größte aller Zeiten, kündigte er schon an, als er gerade mal 40 Kilo wog. Da habe ich das damals übrigens auch noch gedacht. Also, dass er das war. Über Olympiagold 1960 kam er dann zum Profiboxen und da sorgte er mit seinem, du hast es angesprochen, unkonventionellen Stil dann für Furore.
Ja, dieses Getänzel im Ring und dann dazu diese großmäuligen Vorhersagen der K.O.-Runden, die hat er ja angesagt. Ich hau den in der dritten K.O. und so hat es meist dann auch gemacht. Und dazu kam noch dann dieser Trash-Talk, diese derben Beleidigungen, die er seinen Gegnern dann entgegengeschmettert hat. Der hat ja so im Grunde diesen Trash-Talk da beim Wiegen dann auch erfunden. Clay war anders und vor allem besser als alle anderen. 64 wurde er Weltmeister zum ersten Mal und stand öffentlich dann auch zu seinem muslimischen Glauben und er legte dann sein, wie er nannte, Sklavennamen Cassius Clay ab und nannte sich Muhammad Ali.
Ja, ja, junge schwarze Menschen beteten ihn als Idol an, verständlicherweise. Anderen machte Ali aber auch Angst. Seine Haltung im schwelenden Rassenkonflikt in den USA, das radikalisierte sich insgesamt, als er sich weigerte, in den Vietnamkrieg zu ziehen, war Ali endgültig für viele ein Schurke wegen Wehrdienstverweigerung. Erhielt eine 5-jährige Haftstrafe, die später aber dann aufgehoben wurde.
Als er in den Boxring zurückkehrte, da war Ali dann ein ganz anderer. Er tänzelte nicht mehr und er kassierte beim Titelkampf gegen Joe Frazier im März 1971 seine erste Niederlage. Wenig später gegen Ken Norton, dann sogar noch eine zweite. Er sagte selber, das wäre eine Strafe Gottes für seine Sünden, weil er ja notorisch untreu war.
Ja, und er fokussierte sich dann aber wieder auf das, was er am besten konnte, nämlich auf den Sport, gewann die Rückkämpfe gegen Norton und Frazier und stellte sich dann im Oktober 1974 George Foreman im Rumble in the Jungle in Zaire. Trickste Ali den Favoriten mit seiner Kontertaktik aus unter dem Jubel der Afrikaner dort.
Und auch in den USA wurde er dann auf einmal wieder populär. US-Präsident Gerald Ford, der lobte den einst Geächteten dann sogar als Mann mit Prinzipien.
Eigentlich wäre das der perfekte Zeitpunkt zum Rücktritt. Aber Ali hörte nicht auf. Im Thriller in Manila lieferte er sich mit seinem Erzfeind, mit Frazier, eine brutale Ringschlacht und war danach nur noch ein Schatten seiner selbst.
Er nuschelte immer mehr, das Zittern wurde immer stärker, aber trotzdem boxte er weiter und wurde ja sogar zum dritten Mal noch Weltmeister, aber dann folgten bemitleidenswerte Niederlagen. Erst im Ring und dann eben auch gesundheitlicher Natur nach seinem Rücktritt, da diagnostizierten die Ärzte bei ihm Parkinson.
Ja, Ali wurde demütig, zeigte sich versöhnlich, die Herzen der Menschen gewann er, aber dann an einem ganz speziellen Zeitpunkt, also bei Olympia 1996 in Atlanta, da erinnern wir uns, als er mit zitternden Händen das Feuer, das olympische Feuer entzündete und 3 Milliarden Zuschauer diese Zerbrechlichkeit doch dieses Baumes eigentlich, dieser Urgewalt auch an Boxen, dann diese Zerbrechlichkeit einfach deutlich wurde. 20 Jahre später starb dann Ali, aber sein Mythos, der lebt weiter.
Stand jetzt aktuell.
Platz 2 im Team und dann noch Platz 2 für Karl Geiger am Sonntag. Das waren die herausragenden Ergebnisse des Skisprung-Wochenendes in Zakopane Und was sagt uns das? Also ich meine, das ist eigentlich ein ganz gutes Vorzeichen, oder? Was meinst du?
Ja, kann man sagen. 3 Wochen vor Olympia, da zeigt die Formkurve von Geiger wieder stark aufwärts. Schon im Teamspringen war er stark, war er der Garant für diesen Platz 2, den du eben genannt hast. Und dann im Einzelnen, ja, da war nur der Norweger Lindvik dann besser. Und im Gesamtweltcup hat das natürlich dann auch Auswirkungen gehabt, denn da hat Geiger den Rückstand auf Kobayashi jetzt verkürzen können. Aber lass mir ihn das doch selbst nochmal einschätzen.
Ja, war echt guter Wettkampf. Also bin mit beiden Wettkämpfen hier am Wochenende in Zakopane sehr zufrieden und hat echt richtig Spaß gemacht und hat auch sehr gut getan, dass es so aufgegangen ist. Und ja, hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Markus Eisenbichler schob sich mit einem starken zweiten Sprung vom Platz 16 auf den 10. vor. Teamweltmeister Severin Freund fiel hingegen von 14 dann auf 20 zurück.
Dahinter war es aus deutscher Sicht dann aber eher durchwachsen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Klappt es heute für Robert Lewandowski im Duell gegen Lionel Messi mit dem Weltfußballertitel?
Naja, Werbung hat er ja für sich mit seinem Dreierpack gegen Köln am Wochenende auf jeden Fall gemacht. Also die 300-Tore-Marke in der Bundesliga, die ist jetzt geknackt von ihm. Er hat es als erster geschafft seit Gerd Müller, also ist schon nicht schlecht.
Ja, also von daher Argumente gibt es genug, um Levi wie schon im letzten Jahr erneut zum FIFA-Weltfußballer zu küren. Konkurrenten bei dieser Endausscheidung sind, wir haben es schon gesagt, eben gerade Lionel Messi und Mo Salah.
Ja, und dann geht's ja auch bei der Handball-EM weiter, heute ohne deutsche Beteiligung. Die DHB-Jungs, die können sich ausruhen nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel.
Ja, 34-29 gegen Österreich gewonnen, dank des überragenden Till Klimke im Tor. Da hat den Sieg festgehalten und vorne war Timo Kastening mit 9 Treffern. Ja, der Kopf, muss man sagen, dieser durchschlagskräftigen Offensive.
Heute dann also internationaler Spieltag, darüber halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden, alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus unserem meinsportpodcast.de Universum gibt's da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und uns beide gibt's morgen früh ab 7.07 Uhr wieder. Dann sind wir gerne mit euch im Badezimmer, in der Küche, im Auto, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Hauptsache im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und man kann uns auch in Doha hören, Herr Infantino.
Ach ja, richtig, genau. Das wäre mal was. Grüße dorthin.
Auf jeden Fall.
Creme dich ein, du holst dir sonst was.
Ja eben, das ist ja mein Frisurendubel sozusagen.
Ja, also. Richtig, genau.
Aber hat Ohren und deshalb kann er hören. Sport für die Ohren, rund um die Uhr. Klickt euch mal durch, auch Herr Infantino kann das. Bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Der hat Ohren und kann hören. Ja, das stimmt. Ja.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.